Sehr geehrte Zuhörer, Sie haben die Sendung Quellgrund eingeschaltet, heute zum Thema Die Taufe des Herrn und unsere Taufe. Am Mikrofon begrüßt Sie Michaela Hastetter von den Cruzadas de Santa Maria. Kürzlich erzählte mir jemand, dass ein katholischer Missionar in ein Land geschickt wurde, wo das Christentum keine volle Religionsfreiheit genießt, um nach Getauften zu suchen. Dieser stellte gewissermaßen sein Leben auf das Spiel, um nach Christen zu suchen, die zum größten Teil nicht voll initiiert waren, also noch nicht gefirmt und auch noch nie den Leib des Herrn empfangen hatten. Was hat die Kirche bewegt, eines ihrer Glieder unter Einsatz des Lebens in diese christenfeindliche Umgebung zu schicken, um nach Getauften zu suchen? Das Getauftsein dieser Menschen machte sie so kostbar, dass jemand bereit war, sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, um diese Getauften aufzuspüren und um ihnen zu Hilfe zu kommen. Fast wie der Kaufmann im Gleichnis, der auf die Suche nach einer besonders kostbaren Perle ging. Und als er diese gefunden hatte, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte die Perle. Ähnlich der Missionar, der auf die Suche nach den Getauften geschickt wurde. Er erachtete alles gering, sogar sein eigenes Leben, und suchte nach diesem verborgenen Schatz im Acker eines nichtchristlichen Landes, um den wahren Schatz, die wahre Perle dieser Erde zu finden, jene Getauften, die sich dort verborgen aufhielten. Wenn wir diese wahre Begebenheit bedenken, zeigt sich hier etwas von der Größe und der Würde der Taufe, die uns heute oft gar nicht mehr bewusst ist. Die Taufe als Kostbarkeit, der Getaufte als wertvolle Perle. Das Fest der Taufe des Herrn, das wir letzten Sonntag gefeiert haben, lädt uns ein, wieder neu unsere eigene Taufe zu entdecken, das Getauftsein wert zu schätzen und aus der Taufe zu leben. Gehen wir dazu zurück an den Anfang des öffentlichen Lebens Jesu, als der Herr selbst aus der Verborgenheit des Hauses in Nazareth in die Öffentlichkeit trat, an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Lassen wir die Szene vor unserem geistigen Auge aufsteigen, wie der Sohn Gottes sich einreiht in eine lange Schlange Wartender, um selbst in die Fluten des Jordan hinabzusteigen, wie der Sündenlose sich unter die Sünder mengt, um das Wasser zu reinigen, mit dem die Sünder reingewaschen werden sollen. Die Kirche singt in der Benediktus-Antiphon am Epiphaniefest: Heute wurde die Kirche dem himmlischen Bräutigam vermählt. Im Jordan wusch Christus sie rein von ihren Sünden. Und am Fest der Taufe des Herrn: Christus wird getauft und die Welt geheiligt. Er schenkt uns Nachlass der Sünden. Wir werden gereinigt durch Wasser und Geist. Epiphanie, Erscheinung des Herrn, feiern wir nicht nur am Dreikönigsfest. Epiphanie ist auch die Taufe des Herrn, da seine Herrlichkeit dem Erdkreis erschien. Welches Geschehen aber verbindet sich mit der Taufe Jesu, dem Anfang seines öffentlichen Lebens? An diesem Neubeginn, am Eingangstor in die Welt der Öffentlichkeit des Lebens Jesu, steht die Erscheinung der gesamten Dreifaltigkeit, die Christus als den geliebten Sohn des Vaters im Heiligen Geist ausweist. Im Evangelium wird berichtet, wie sich im Moment der Taufe, als Jesus aus dem Wasser steigt, über seiner menschlichen Gestalt der Himmel öffnet, der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabkommt und eine Stimme aus dem Himmel hörbar wird, die spricht: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich mein Gefallen. der Vater in der hörbaren Stimme, der Sohn in der menschlichen Gestalt Jesu, die als der göttliche Sohn ausgewiesen wird, und der Heilige Geist wie eine Taube, die eine heilige Dreifaltigkeit, wird zu diesem Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu sichtbar und hörbar. Benedikt XVI. Hat darüber in seinem Jesusbuch geschrieben. Das ist zunächst das Bild vom aufgerissenen Himmel. Über Jesus steht der Himmel offen. Seine Willensgemeinschaft mit dem Vater, die ganze Gerechtigkeit, die er erfüllt, eröffnet dem Himmel, dessen Wesen es gerade ist, dass der Wille Gottes dort ganz erfüllt ist. Dazu tritt dann die von Gott Vater herkommende Proklamation der Sendung Jesu, die aber nicht ein Tun, sondern sein Sein auslegt. Er ist der geliebte Sohn, auf ihm ruht Gottes Wohlgefallen. Endlich möchte ich darauf hinweisen, dass uns hier mit dem Sohn der Vater und der Heilige Geist begegnen. Das Geheimnis des trinitarischen Gottes deutet sich an, das sich freilich erst im Ganzen von Jesu Weg in seiner Tiefe enthüllen kann. Insofern reicht aber doch ein Bogen von diesem Anfang der Wege Jesu hin bis zu dem Wort, mit dem er als Auferstandener seine Jünger in die Welt senden wird. Geht zu allen Völkern und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Taufe, die die Jünger seitdem spenden, ist ein Eintreten in die Taufe Jesu, in die Wirklichkeit, die er vorweggenommen hat. So wird man Christ. Soweit Benedikt XVI. In seinem Buch Jesus von Nazareth. Der Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu ist, so können wir bis hierher festhalten, trinitarisch geprägt. Und diese trinitarische Prägung trägt gleichsam als Vorzeichen alle weiteren Momente seines öffentlichen Lebens. Diesen trinitarischen Anfang mit der Taufe Jesu bestätigt auch Petrus in seiner Flammenrede im 10. Kapitel der Apostelgeschichte. Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist. Angefangen, lateinisch steht hier Incipiens und griechisch to genomenon, in Galiläa, nach der Taufe, die Johannes verkündet hat, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft. Liebe Zuhörer, Sie hören die Sendung Quellgrund heute zum Thema Taufe des Herrn und unsere Taufe. Die Taufe Jesu ist nicht der einzige Anfang in der Heilsgeschichte, der von der Offenbarung der heiligsten Dreifaltigkeit überstrahlt wird. Gehen wir zurück an den Anfang schlechthin, zur Genesis, so trägt bereits der Beginn der Schöpfung jenes trinitarische Siegel, mit dem auch jeder Anfang des Christseins besiegelt wird. Nehmen wir dazu den ersten der drei Verse des ersten Kapitels des Buches Genesis, dann tut sich dort im ersten Vers die Rede von Gott auf, der im Anfang Himmel und Erde erschuf. Der Schöpfergott, auf Hebräisch Elohim, der Vater, der Schöpfer des Himmels und der Erde, wirkt hier aber nicht allein, sondern schon in diesen ersten drei Versen der Heiligen Schrift ist je ein Vers einer göttlichen Person der Dreifaltigkeit gewidmet. Im zweiten Vers heißt es nämlich, dass Gottes Geist, Ruach Elohim, über dem Wasser schwebte, wie auch bei der Taufe im Jordan der Geist Gottes in der Gestalt der Taube über den Fluten des Jordans schwebte. Im dritten Vers des ersten Kapitels der Genesis heißt es schließlich, Gott sprach. Das Sprechen Gottes aber ist der Logos, das göttliche Wort, das in der Fülle der Zeit Fleisch wurde aus Maria, der Jungfrau. so ist schon bei der ersten Schöpfung, wenn auch verborgen, die gesamte Dreifaltigkeit am Werk. Wie dieser erste Beginn das dreifaltige Siegel trägt, so ist es auch der Beginn des öffentlichen Lebens Jesu, bei der Taufe, wie wir gerade gehört haben. Vielleicht ist es überhaupt ein Kennzeichen der Heiligen Schrift, dass jedem Beginn eine dreifaltige Struktur innewohnt. Denken wir etwa an das Hohelied, jene Liebesgeschichte im Alten Testament zwischen Braut und Bräutigam, die für das Liebeswerben Gottes um sein Volk steht. Der Beginn lautet, dass er mich küsse mit den Küssen seines Mundes. Bernhard von Clairvaux hat diesen Anfang dreifaltig gedeutet, nämlich, dass der Vater zu Recht als der Küssende, der Sohn als der Geküsste aufgefasst wird und dass es dann gewiss nicht unangebracht sei, den Kuss als den Heiligen Geist zu erkennen. Damit trägt auch das Hohelied, der Brautgesang des in Gott verliebten Menschen und des dem Menschen in Liebe zugetanen Gottes, dreifaltige Vorzeichen. Wir können aber noch weitergehen hinein in das Neue Testament, an den Beginn der Menschwerdung Gottes in jener heiligen Kammer in Nazareth und auf die Worte des Erzengel Gabriels hören, die er zur Jungfrau Maria spricht. Du wirst einen Sohn gebären, Jesus Christus, die zweite göttliche Person, der Sohn des Allerhöchsten genannt wird, worauf er auf den Vater verweist. Und auf die Nachfrage Mariens, wie das geschehen soll, antwortet der Engel, dass der Heilige Geist, die dritte göttliche Person, auf sie herabkommen und sie die Kraft des Allerhöchsten überschatten werde. Wie alle drei göttlichen Personen bei der ersten Schöpfung zugegen waren, sind auch alle drei göttlichen Personen bei der zweiten Schöpfung, der Neuschöpfung, beteiligt, die ihrem Anfang durch das Fiat einer Jungfrau aus Israel, der Tochter Zions, nimmt. Nun könnte aber jemand einwenden, dass beim Wiederaufgreifen des Anfangs der Genesis im Johannesprolog, der mit den berühmten Worten »Im Anfang war das Wort« und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, beginnt, vom Heiligen Geist keine Rede sei und daher in jenem Prolog das Schema der trinitarischen Anfänge durchbrochen werde. In der Tat scheint es, dass Johannes den Heiligen Geist hier ausspart und nur vom Vater und vom Logos, dem menschgewordenen Gottessohn, spricht. Wären damit unsere Überlegungen zu den trinitarisch geprägten Anfängen, in die wir durch unsere Taufe hineingenommen sind, durchkreuzt? Eine Lösung kann uns von dem orthodoxen Theologen Sergei Bulgakow herkommen, der in seinem wertvollen Buch Le Paraclet eine wichtige Beobachtung zum Johannesprolog gemacht hat. Auch er gesteht zu, dass beim Johannesprolog eigentlich nur die Rede vom Logos ist, der bei Gott war. Scheinbar haben wir es hier also mit einer Zweiheit zu tun, der Zweiheit von Vater und Sohn. Aber unter ganz verborgener Form ist auch der Heilige Geist zugegen und damit die gesamte Dreifaltigkeit. Im Anfang war es bei Gott. Oder auf Lateinisch hoc Verbum erat in principio apud Deum. Bulgakow lenkt dabei die Aufmerksamkeit auf die Präposition apud, jenes bei Gott sein, das im Griechischen mit dem Wort pros ausgedrückt wird. Zugegebenermaßen, so Bulgakow, hat die Exegese dieser Präposition keine Bedeutung geschenkt und erfolgert, wäre es möglich, in einem so heiligen Text wie den Johannesprolog der Präposition, die das Verhältnis von Vater und Sohn ausdrückt, keine Beachtung zu schenken, sie einfach zu übergehen? Und er sagt, Die Relation, die Beziehung also von Vater und Sohn ist wesenhaft, sie ist hypostatisch, das heißt, sie ist selbst eine Person, nämlich der Heilige Geist. Das ist der Heilige Geist, die hypostatische Liebe zwischen Vater und Sohn, eine Liebe, die selbst Person ist. Deswegen ist auch im Johannesprolog, der vom Anfang spricht, die ganze Trinität zugegen, wenngleich unmerklich. Nach unserer Betrachtung der trinitarischen Anfänge in der Heiligen Schrift, die sich sicher noch ausweiten ließen, wollen wir uns nun dem Menschen zuwenden, der in diesen trinitarischen Anfang mit seiner Taufe hineingenommen wird. Denn wie die großen Ereignisse der Heilsgeschichte in Gegenwart der Dreifaltigkeit begonnen haben, beginnt auch jede kleine menschliche Heilsgeschichte, das Christwerden, durch die Taufe im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir werden also zu Beginn unseres Christseins hineingetaucht in die dreifaltige Liebe. Uns wird für das ganze Leben bei unserem Anfang ein dreifaltiges Siegel eingeprägt, das uns unauslöschbar kennzeichnet. Die Kirchenväter haben häufig in ihren Taufkatechesen von der Versiegelung der Seele im Heiligen Geist gesprochen. Die Seele wird also in der Taufe, mit der das christliche Leben seinen Anfang nimmt, genau jene dreifaltige Struktur eingeprägt, die ihr nie mehr genommen werden kann. Die Taufe macht den Christen zum Abbild der heiligsten Dreifaltigkeit, verleiht ihm eine solche Schönheit, Kostbarkeit und Würde, die auch nach Jahren und Jahrzehnten, wie es das Beispiel des Missionars, der auf die Suche nach den Getauften geschickt wurde, verdeutlicht. Die Taufe verliert nichts an ihrem Wert. Nun ist es aber so, dass wir uns viel zu selten ob dieser priesterlichen, königlichen und prophetischen Würde, derer wir in der Taufe teilhaftig werden, bewusst werden. Dass uns die Taufe zwar in irgendeiner Weise prägt, aber wir diese Prägung noch nicht zur vollen Entfaltung bringen. Die Wiederentdeckung dieses trinitarischen Anfangs in unserer Taufe war eines der großen Anliegen des Jesuiten und Gründers des Säkularinstituts Cruzadas de Santa Maria, Pater Thomas Morales, der häufig vom Wiederentdecken des Schatzes der Taufe in uns sprach. Vielleicht können uns einige seiner Reflexionen helfen, wieder neu den Schatz der Taufe in uns und in anderen Getauften zu entdecken, ihn wieder neu wertzuschätzen und ihn vor allem für unser christliches Leben einzusetzen, damit wir nicht den Arbeitern im Evangelium gleichen, die den Denar im Acker vergraben, ohne dass er Zinsen eingebracht hätte. Sonst würde uns dasselbe harte Wort Jesu treffen wie jene Ängstlichen im Evangelium. Du bist ein schlechter und fauler Diener. Und auch uns würde das Wenige, was wir haben, noch weggenommen und denen gegeben, die mit dem anvertrauten Geld zu wirtschaften wussten. Kommen wir daher zu den Gedanken von Pater Morales zur Taufe, ebenfalls unter dem Aspekt des Anfangs und der Neuheit, die er in dem Buch Hora de los Laicos, die Stunde der Laien, niedergeschrieben hat. Im Herzen der ersten Christen pulsierte das neue Leben des heiligen Paulus. Nicht ein Leben im ethischen Sinne, wie der heilige Augustinus nach seiner Bekehrung sagen würde. Auch nicht das Leben mit der Bedeutung, die ihm Dante gab, als er in seiner Vita Nueva schrieb, noch jenes, mit dem das der heilige Franziskus auf seinen Reichtum verzichtete, um die Armut zu umarmen. Es ist das neue Leben, das Christliche, das in der Taufe entspringt und eine reale physische Wandlung impliziert. Der tiefste Grund des Christentums ist der Glaube an dieses neue Leben, mit dem der Mensch vergöttlicht wird. In dem historischen Moment, der die ersten Jahrhunderte der Kirche umfasste, pulsierte mit voller Kraft der Strom dieses neuen Lebens. Er strömte durch jene ersten Christen, die vom göttlichen Eifer durchdrungen waren, und produzierte in ihnen die allerschmackhaftesten Früchte der Fülle in Christus. Eine unaussprechliche Liebe zu Jesus und zu Gott Vater, geprüft mit vielen so heroischen Taten, wie die Geschichte der Märtyrer zu berichten weiß, und einer außerordentlichen, lebendigen und wirksamen Liebe zum Nächsten, die die Heiden bewunderten, schaut, wie sie sich lieben. Die Betrachtung des Lebens der ersten Christen gleicht einem Morgenspaziergang mit der Frische aus dem Felsen, im Kontrast zur sengenden, hochsommerlichen Hitze des Egoismus der Welt, der sie umgab. Dies ist auch das neue Leben, dessen sich die Jungfrau angenommen hat, um es tagtäglich in den Herzen ihrer Kinder zu vermehren. Indem sie dem Hochmut gestorben ist, ist ihr Leben mit Christus in Gott verborgen. Weg mit den Ängsten und Misstrauen, drinnen Mut und Entschiedenheit, damit ihr in dem gleichen Geist stark bleibt, gemeinsam wie eine einzige Seele für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch auch nicht nur im Geringsten von euren Gegnern überwältigen lässt. Das ist das Programm für einen Laien. So hat es die heilige Teresa ihren Schwestern von San José vorgeschlagen. Und so hält sie es auch heute den Getauften vor Augen. Nehmt meinen Rat an und bleibt nicht auf dem Weg stehen, sondern kämpft wie starke Männer bis zum Tod für das Aufgetragene. Denn ihr seid hier für nichts anderes, als um zu kämpfen. Und geht mit dieser Entschiedenheit weiter, lieber zu sterben, als es aufzugeben, ans Ziel anzukommen. Dieses wagemutige Programm hat euch auch Johannes Paul II. Vorgeschlagen, indem er euch sagte: Ich zähle auf euch, um ein neues System des Lebens zu verbreiten, jenes, das in Jesus, dem Sohne Gottes und Mariens, entspringt, ein evangeliumsgemäßer Lebensstil, der sich in der Liebe gleich dem Schlüssel der menschlichen Existenz ausdrückt und der die Werte der Person potenziert, um sie für die Lösungen der menschlichen Probleme unserer Zeit in die Pflicht zu nehmen. Wie aber kann das neue Leben aus der Taufe gelingen? Woher nimmt der Christ die Kraft für diesen Neuanfang, könnten wir weiter fragen. Pater Morales hat dazu ein kühnes Bild aus der Raumfahrttechnik entwickelt, das die Höhe der Taufberufung und einen besonders wirksamen Schutz, der dem Christen dabei zukommt, illustriert: die Astronautenkapsel. Pater Morales schreibt: Der Getaufte ist ein Astronaut des Geistes. Die Liebe zu Christus treibt ihn an, an Höhe zu gewinnen. Mit Liebe, ohne Entsetzen der Einbildungskraft, sterile Gefühlsdusseleien oder unbegründete Ängste beginnt er, frei von Argwohn, die abenteuerliche und ruhmreiche Route seines Lebens als Laien. Astronaut des Heiligen Geistes bis zur Landung im Himmel, beladen mit einem Schwarm an Seelen. Der Astronaut verwirklicht seine Heldentat. Er durchquert die Atmosphäre, gelangt hinauf zur Stratosphäre und landet auf einem unbekannten Planeten. Er überwindet alle Arten von Hindernissen, indem er sich in eine metallene Schutzkapsel einschließt. Dank ihrer bewahrt er sein Leben. Sie verteidigt ihn und macht ihn gefühllos gegenüber den Druckveränderungen oder Temperaturschwankungen. Das Herz der Jungfrau ist diese schützende Kapsel, so vorsorglich und einladend für einen Laien, der seine Taufe lebt. Versuchungen aller Art, Misstrauen, Unverständnisse, Ängste, Täuschungen, Verfolgungen folgen im Leben eines Christen aufeinander. Er wird in manchen Momenten den Satz des heiligen Paulus unterschreiben: Wir wollen euch die Not nicht verschweigen. Unsere Kraft war so erschöpft, so sehr, dass wir am Leben verzweifelten. Aber wie der Apostel wird er aus Überzeugung wiederholen: Aus allen diesen Dingen hat der Herr mich errettet, indem er mir Maria als Mutter gab. Schau zu diesem Stern auf, ruf Maria an wie ein Kind, das seine Mutter aufsucht. Höre auf den heiligen Bernhard. Wenn du ihr folgst, weichst du nicht vom rechten Weg ab. Wenn du sie bittest, verzweifelst du nicht. Wenn du an sie denkst, gehst du nicht fehl. Wenn du in der Kapsel ihres Herzens Zuflucht nimmst, wirst du unbezwingbar sein in der Mutlosigkeit, unverwundbar gegenüber Feinden, oben aufschwimmen zwischen Begrenztheiten und Trübsalen.